Diese Predigt hat den Titel Die leeren Blätter. Es gibt Menschen, die führen schon seit Jahren ein Tagebuch. Andere tragen, was kommt bzw. was gewesen ist, im Kalender ein. Und gar nicht wenige lassen das alles lieber. Gott aber führt ganz genau Buch über unser Leben, und einmal wird dieses Buch geöffnet werden, wie in Offenbarung 20 steht, und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Ja, was wird sich finden in dem von Gott geführten Buch unseres Lebens? Haben wir schon einmal an die vielen leeren Seiten gedacht? An all die Dinge, die wir hätten tun sollen und wir wussten es genau. An die versäumten Handreichungen, die Hilfeleistungen, die Versprechen. Betrachten wir dazu eine Stelle aus dem Leben des Patriarchen Josef. Da wird uns ein Mensch vorgestellt, der vergessen hatte zu tun, worum er gebeten worden war. Da steht im 1. Mose im Kapitel 41, es geschah aber nach 2 Jahren, da hatte der Pharao einen Traum und siehe, er stand am Nil. Und siehe, aus dem Nil stiegen 7 schöne und wohlgenährte Kühe herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach diesen stiegen 7 andere Kühe aus dem Nil herauf, von hässlicher Gestalt und magerem Leib, die traten neben jene Kühe am Ufer des Nils. Und die 7 hässlichen, mageren Kühe fraßen die 7 schönen, wohlgenährten Kühe. Da erwachte der Pharao. Er schlief aber wieder ein und träumte zum zweiten Mal, und siehe, da wuchsen 7 Ähren auf einem einzigen Halm, die waren voll und gut, und siehe, nach diesen, da sprossen 7 Ähren, die waren dünn und vom Ostwind versenkt, und die dünnen Ähren verschlangen die 7 schweren und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum, und es geschah am Morgen, da war sein Geist beunruhigt, und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen, und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum. Aber da war keiner, der ihn dem Pharao deuten konnte. Da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao, »Heute gedenke ich an meine Sünde. Als der Pharao zornig war über seine Knechte und mich in Haft setzte im Haus des Obersten der Leibwache, mich und den obersten Bäcker, da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum, er und ich. Jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung. Und dort war ein hebräischer junger Mann bei uns, ein Knecht des Obersten der Leibwache, dem erzählten wir es, und er deutete unsere Träume. Jedem deutete er seinen Traum besonders. Und so, wie er es uns deutete, so ist es gekommen. Mich hat man wieder in mein Amt eingesetzt und ihn hat man gehängt.« Ja, was war denn die Sünde, an die der Mundschenk gedachte an diesem Tag? Sie war eines der leeren Blätter im Buch seines Lebens. Vergessen hatte er, weil es ihm wieder gut ging. Den Mundschenk, den kann man ja nicht für einen Gläubigen im biblischen Sinn halten, aber die leeren Blätter häuft jeder von uns im Leben vor Gott an, ob gläubig oder nicht. Wir alle kennen auch die Vorgeschichte dazu. Vor dem Traum des Pharao träumten zuerst der Mundschenk und der oberste Bäcker des Monarchen. Und Josef hat ihnen dann ihre beiden Träume ausgelegt, und er begann so: »In 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen, so dass du dem Pharao den Becher reichen wirst, wie du es früher zu tun pflegtest, als du noch sein Mundschenk warst. Solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich einsperren müsste. Als nun der oberste Bäcker sah, dass Josef eine gute Deutung gegeben hatte, sprach er zu ihm: Siehe, in meinem Traum trug ich 3 Körbe mit Weißbrot auf meinem Kopf, und im obersten Korb war allerlei Backwerk, Speise für den Pharao. Aber die Vögel fraßen es mir aus dem Korb, der auf meinem Kopf war. Da antwortete Josef und sprach: Dies ist die Deutung. Die 3 Körbe sind 3 Tage. In 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt von dir wegerheben und wird dich ans Holz hängen lassen, dass die Vögel dein Fleisch fressen werden. Und es geschah am 3. Tag, dem Geburtstag des Pharao, als er für alle seine Knechte ein Mahl veranstaltete, dass er das Haupt des obersten Mundschenken und des obersten Bäckers erhob unter allen seinen Knechten, und den obersten Mundschenk setzte er wieder ein in sein Amt, so dass er dem Pharao den Becher reichen durfte, aber den obersten Bäcker ließ er hängen, so wie Josef es ihnen gedeutet hatte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Ein bekannter Glaubensbruder hat vor mehr als 100 Jahren ganz recht bemerkt: All die leeren Blätter in unserem Lebensbuch, die werden über uns den Stab brechen im Gericht. Ist es nicht eine furchtbare Erkenntnis, eine Wahrheit, die sogar die Selbstgerechtesten unter uns aufschrecken muss? Wer sollte sonst erschrecken darüber als die Heiligen und Geliebten Gottes in Christus? Die Versäumnisse, die leeren Blätter in deinem und meinem Leben, die zeigen ja auf, dass wir so oft nicht getan haben, was wir hätten tun können und was wir hätten tun sollen. Wie viele Gelegenheiten haben wir ungenützt vorübergehen lassen und haben uns nicht erwiesen als die, die von Gott in Christus gesetzt sind, als Salz und Licht der Welt. Sogar unser eigenes Heil vernachlässigen wir ja damit, wiewohl Gott uns aufgefordert hat: Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wir wissen doch, dass der unbestechliche Richter diejenigen verwerfen wird, die nicht getan haben, was sie hätten tun sollen, weil sie ihr anvertrautes Pfund im Schweißtuch behalten haben und ihr Talent vergraben haben, weil sie ihn nicht besucht haben, als er krank und gefangen war, weil sie ihn nicht gespeist haben, als er hungrig war, so steht es in Matthäus 25. Ja, viele leere Blätter werden sich schließlich finden in unserem Lebensbuch. Etliche sind leer geblieben, was den Willen des Herrn betrifft, wozu wir doch gerüstet, ja, vom Vater selbst ausgerüstet worden sind. Etliche sind leer geblieben wegen der nicht ausgekauften Zeit, die wir gehabt hätten. Viele sind leer geblieben wegen nicht rechtzeitig erwiesener Barmherzigkeit. Es steht in Matthäus 25, 45, dann wird er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Ja, warum nur haben wir die vielen kostbaren Gelegenheiten Gottes versäumt, die doch dazu da waren, seine Barmherzigkeit an den Menschen zu erweisen? Wir als seine Kinder, als die Jünger seines Sohnes, als seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat für uns. Aber wir sind so oft nicht gewandelt in diesen seinen Werken. Von unserer Selbstsucht haben wir uns stattdessen regieren lassen. Und langsam führte unser Weg deshalb mehr und mehr in eine geistliche Finsternis hinein. Warum? Weil dieser ungehorsame Wandel nicht nur von unserem Egoismus geprägt ist, sondern auch den Götzendienst unserer Selbstanbetung offenbart. Und darum wird es mit der Zeit finsterer und finsterer auf unserem Weg, denn aus den eingefahrenen Spurrillen unserer Selbstsucht, da kommen wir aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Und der leeren Blätter werden so nicht weniger. Sie werden nie mehr weniger, ganz im Gegenteil. Wie viele Gläubige sind in eben diesem Zustand heimgegangen und müssen sich verantworten für die leeren Blätter im Preisgericht vor dem Thron Christi? Und so auch wir. Jeder Tag, den Gott uns schenkt, ist ein von ihm vorbereitetes neues Blatt für uns, auf dem die Werke eingetragen sein sollen, zu denen wir bereitet wurden in Christus. Die uns gegebene Zeit ist ein kostbares, aber schnell schwindendes, unwiederbringliches Gut, das genützt sein will zum Lob unseres Schöpfers und zum Nutzen unseres Nächsten, den wir auf Christus hinweisen sollen. Die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden, an unserem Nächsten. Dazu sind wir gesetzt. Dazu werden wir ja noch hier behalten. Aber jede leer verstrichene Stunde, jeder solche Tag, der wird ein leeres Blatt bleiben in meinem Lebensbuch, wenn ich mein Privatleben pflege und mein Talent vergrabe, wenn ich nichts von dem ausführe, was Gott mir vor die Hände legt, als fertiges Werk für mich, in das ich nur hätte im Glauben an ihn eintreten müssen, zur Verherrlichung meines Vaters im Himmel und meines Herrn Jesus. Aber indem diese Zeit ungenützt verloren geht, wird sie zur Anklage gegen mich selbst. Mit wie viel leeren Blättern stehe ich jetzt bereits da, nach all den Jahren? Und wie viele werden noch dazukommen? Gedenken wir heute dieser Sünde. Wie oft habe ich wissentlich meine Bequemlichkeit vorgezogen oder mich hinter meiner Zerstreutheit oder meiner Feigheit versteckt? Völlig unnötig, denn Gottes Hilfe ist ja da. Und doch war in meinem bisherigen Leben die Gnade Gottes jeden Tag neu, wie in Klagelieder 3 steht: Das aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen, Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Aber was sucht der himmlische Gärtner, der gepflanzt hat und begossen? Frucht, Frucht sucht er. Aber wenn er sie nicht findet bei mir, was dann? Wir kennen sein Prinzip. In Hebräer 6 steht: Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt, der sich öfters darüber ergießt und nützliches Gewächs hervorbringt, denen, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Dasjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem Fluch nahe. Es wird am Ende verbrannt. Unser Herr Jesus selber hat keine leeren Blätter auf seinem irdischen Lebensweg hinterlassen. Er hat alles wohlgemacht. Er hat in seinem ganzen Wesen und Tun vollbracht, wozu er gesendet worden war vom Vater. Und mit einem einzigen vollkommenen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Und das bedeutet, wir sind ausgerüstet zum Dienst. Und damit ist Gottes Werk definitiv fertig für dich und für mich. Und wenn die Stunde kommt, in der ich in einem für mich bereiteten Werk wandeln darf, dann habe ich eines Tages keine Ausrede, wenn ich es nicht getan habe. Warum also bleiben so viele Blätter leer und werden mich bald verklagen im Gericht? Bin ich wirklich nicht in der Lage, besser gefragt, bin ich tatsächlich nicht willens, zu wandeln in dem, was Gott für mich persönlich bereitet hat? Wir leben in einer Zeit, wo die Christen das nicht mehr hinterfragen, wie es aussieht. Der himmlische Richter wird uns aber sehr wohl eines Tages danach fragen. Wir verstehen, nicht wahr? Wir haben mit den leeren Blättern unseres Lebenslaufs ein gewaltiges Problem. Wie viel Handreichung ist so unterblieben? Wie viel Tröstung für ein trauriges Herz? Wie oft wurde durch mich einem Sünder das Rettungsseil in Christus vorenthalten? Wie oft musste die Hilfe für einen um Hilfe ringenden von einer anderen Seite kommen, weil ich mich zurückgezogen hatte ins eigene, weil ich vorüberging wie jener Levit, wie der Priester im Gleichnis vom barmherzigen Samariter? Ergeht mich das nichts an? In jedem solchen Fall war es doch meine Selbstsucht, die mich jetzt vor Gott dastehen lässt mit jedem unwiederbringlich leeren Blatt. Und hier gibt es auch nichts zu löschen. Das alles entzieht sich in Summe längst meiner Kontrolle. Jedes gottgegebene Werk, das ich nicht getan, das ich so versäumt habe und alles, was ich deshalb verdorben habe. Oh, die Lernblätter in meinem Leben. Jahre, Jahrzehnte, so viele leere Blätter. Und wie oft hat die sanfte Stimme des Geistes mich aufgefordert, tu jetzt das dir bereitete Werk. Lass Jesus herrschen über die Sünde in dir, über deine Faulheit, über deine Unfruchtbarkeit, über deine Feigheit. Aber wie oft blieb auch dieses Blatt wieder leer und gesellte sich zu den anderen. Wie oft hörte ich, geh jetzt auf deinen Bruder zu, tue jetzt die angemessene Barmherzigkeit, die sich rühmen wird gegen das kommende Gericht. Aber sie konnte nicht, die stille, sanfte Stimme, sie konnte nicht, sie durfte nicht durchdringen bei mir. Die Disteln und Dornen meines Alltags und die Betriebsamkeit, die ich vorgeschützt und vorgezogen habe, all das hat so oft verhindert, was durch Christus in mich gelegt war. Ich habe immer wieder auf die Schwierigkeiten geschaut, statt auf den Herrn, und wollte nicht mit meinem Gott über diese Mauer springen, wie König David. Das Felsige meines Herzens war so oft nicht zu erweichen. Und die Blätter in meinem Lebensbuch wurden mehr und mehr, und so blieben aber viele leer. Habe ich denn überhört, was der Geist mir ans Herz gelegt hat? Nein, ich wollte nicht. Verschoben habe ich vieles. Ich sagte mir, nicht jetzt, aber bald, morgen, obwohl ich doch wusste, dass Gott sein Werk für mich stets an Zeit und Gelegenheit gebunden hat, alles zu seiner rechten Zeit, an seinem bestimmten Ort. Bin ich doch gesetzt dazu, zeitlich und geografisch, aber leer ist es geblieben. Leere Blätter. Das ist natürlich kein biblischer Begriff an sich. Die kommen so nicht vor im biblischen Text. Leere Hände, ja, die kommen vor. Und Gott hat ja bestimmt, dass wir vor ihm nicht mit leeren Händen erscheinen dürfen, während er von seinem Wort sagt, so soll mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Ja, und du und ich, mit welcher Bilanz der anvertrauten Pfunde kommen wir zu ihm? Heute gedenke ich an meine Sünde, sagt der Mundschenk. Ja, so geht es auch mir oft. Josef saß zu der Zeit bereits 13 Jahre lang im Gefängnis des Potiphar, unschuldig, wegen der Verleumdung von dessen ehebrecherischer Frau. Und erst als der geplante Zeitpunkt Gottes gekommen war, als Gott nämlich dem Pharao seine Träume gegeben hatte, da schlägt dem Mundschenk scheinbar plötzlich das Gewissen, heute gedenke ich an meine Sünde. Als besonders reumütig kann diese Regung nicht eingestuft werden. Das haben ja die leeren Blätter so an sich. Sie machen nicht reumütig, sie verstocken uns. Auch wir haben uns bis heute kaum ein Gewissen daraus gemacht, nicht wahr? Sonst hätten wir Gott längst gebeten, hier Grundlegendes zu ändern in unseren Herzen. Nein, der Mundschenk hätte spätestens bei der Hinrichtung des Bäckers auf sein Gewissen hören können. Jetzt aber schlägt sein Profilierungsgehabe zu Buche. Er tritt vor dem Pharao als Ratgeber auf. Das stärkt ja seinen weiteren Verbleib bei Hofe. Ist es nicht so? Er gedenkt seiner Sünde, die ihm gar keine ist. So sehen sie in Wirklichkeit die Auswirkungen unserer leeren Blätter, einstweilen noch. Ja, wenn wir persönlich einen Nutzen darin sehen für uns oder einen Schaden wittern, dann gedenken wir unserer sündigen Versäumnisse, sonst nicht. Sonst kommen sie uns gar nicht in den Sinn. Was ist das alles hier nur für eine Konstellation, was für eine Entwicklung? Angefangen mit dem Verkauf Josefs durch seine Brüder bis hin zur elendslangen Haftzeit, wo er sich ja täglich fragen musste, warum, wozu und wie lange noch? Und in der letzten Zeit 2 Jahre lang mit der bangen Frage im Herzen, hoffentlich hält der Mundschenk sein Versprechen. Er hielt es nicht, bis jetzt nicht. Es diente so lange als leeres Blatt, bis auch diese Hoffnung Josefs zu Schanden geworden war. Erst als Gottes Zeitplan erfüllt war, Und wir dürfen hier Josefs frühen jugendlichen Hochmut auch nicht außer Acht lassen. 13 Jahre im Gefängnis, ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes, zerschlagenes Herz waren die Folge von Gottes Zubereitung. Und erst dann, als die Zeit erfüllt war, durfte der Pharao seinen Traum träumen. Denn die Zeit für die beiden siebenjährigen Erfüllungen, die war nahe gekommen. Die Zeit war reif geworden. Es nahte langsam die Zeit, dass Israel nach Ägypten hinabzog, damit aus den 75 Seelen ein großes Volk wurde, das dann nach 430 Jahren durchs Rote Meer in die Wüste und schließlich ins gelobte Land geführt werden sollte. Ein gewaltiger Zeitplan. Und mittendrin in diesem Geschehen stecken Josef und seine Brüder, der Pharao und der Mundschenk mit seinem leer gebliebenen Blatt. Wie geht es uns angesichts solcher Tatsachen? Wir schreiben jetzt das Jahr 2017 und wir schreiben, so wie wir hier sitzen, jeder das x-te Jahr unseres Lebens. Und warum bringen wir diese biblische Begebenheit mit leeren Blättern in unserem Leben in Zusammenhang? Wegen der Einfachheit des Wandelns in den Werken, die Gott uns in Christus bereitet hat, laut Epheser 2,10. Es wäre nichts leichter für uns, als unsere Tritte hier einzusenken. Weil er leicht ist, der Wandel in den fertigen Werken, den Gott von uns erwartet. Wir aber sind so kompliziert, dass wir genau das nicht tun und wollen. Wir verkomplizieren immer wieder absichtlich diese einfache Heilstatsache. Ein alttestamentliches Beispiel stellt Gott uns in Naeman, dem aussätzigen syrischen Hauptmann, vor Augen, der zum Propheten Elisa gekommen war, dem aber dann das siebenfache Untertauchen im Jordan zu einfach war. Er wollte es komplizierter. Da steht im zweiten Buch Könige, da wurde Naeman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen, mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er hinab und tauchte sich siebenmal unter im Jordan, nach dem Wort des Mannes Gottes, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Schau, die einfachen Dinge, die Gott von uns will, für die er uns den Weg geebnet hat und zu denen er uns in der Neuschöpfung ausgerüstet und befähigt hat, die versuchen wir zu umgehen, zu verhindern, von Anfang unseres Glaubenslebens an. Es wäre ja noch verständlich, wenn wir eine große Glaubensanstrengung auferlegt bekämen, wenn Gott etwas Schweres uns abverlangte. Aber nein, es ist ja ausnahmslos leicht für jeden, fertig, bereitet und ganz leicht. Was verlangte denn der Herr Jesus von der Maria in Bethanien? Nichts, als dass sie sitzen blieb zu seinen Füßen. Was wollte er von ihrer Schwester Martha? Er stellte nur in den Raum, dass auch sie das gute Teil erwählen sollte, wie Maria, solange er im Haus war. Und was wollte der Herr von dem Blinden in Johannes 9, dem er den Brei in die Augen gestrichen hatte? Sollte der jetzt sein ganzes Verhalten umkrempeln? Nein, nur zum Teich Siloa gehen und sich waschen sollte er. Und er kam sehend zurück. Sollte Maria, sollte Martha, sollte der Blinde jemanden bekehren? Sollten sie einen Berg ins Meer versetzen? Sollten sie einen Feigenbaum verdorren lassen? Sollten sie jemanden heilen? Nein, sitzen bleiben, dem Herrn zuhören, zum Teich gehen. Einfachste, praktische Dinge. Was sollte der Jairus tun, der Synagogenvorsteher, dem seine Leute schon gesagt hatten, deine Tochter ist bereits gestorben, was bemühst du den Meister noch? Sollte er sich von Menschen leiten lassen? Nein, Menschen verkomplizieren alles nur, auch du und ich. Einfach da bleiben und schauen, was Jesus tut, sollte er. Jesus übernahm bei Jairus auch die schweren Herzensgedanken. Da steht in Markus 5, sobald aber Jesus das Wort hörte, dass sie redeten, sprach er zum Obersten der Synagoge, fürchte dich nicht, glaube nur. Was? Wie? Glaube nur. Muss Jairus jetzt die Fäuste ballen, den Kopf senken, die Luft anhalten und fest glauben? Nein, in all seiner Panik und Trauer musste er nur festhalten an dem, der unsere Hilfe ist. Er musste ihn nur jetzt nicht wegschicken oder für unfähig halten. Er musste einfach kindlich für wahr halten, dass Jesus helfen will und wird. Das ist alles. Treten wir hinzu zum Herrn, der uns gemacht ist, von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Machen wir uns fest in ihm, so wie es heißt von David. Er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Es ist ganz einfach. Was brauchst du dazu? Nichts als deine Not und deinen Herrn, nichts sonst. Gehört es jetzt in die Kategorie Schwärmerei? Nein, denn es ist ganz einfach. Gott hat nie geändert, was im Psalm 56,10 steht und im Psalm 118,6. Der Herr ist für mich. Ist es da schwer zu vertrauen? Erfordert das eine Gewaltanstrengung im Glauben? Was musste denn der Hauptmann von Kapernaum tun, damit sein Knecht gesund wurde? Er brauchte Jesus nicht einmal unter sein unwürdiges Dach bitten. Nichts musste er, nur seine Hoffnung auf Jesus setzen. Er musste nicht den Dienst quittieren oder sich verändern in irgendeiner Weise. Es gibt allerdings auch andere Fälle, zum Beispiel Schriftgelehrte bzw. Sünder, denen Jesus sagt, tue das, so wirst du leben. Oder geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Oder geh hin und rufe deinen Mann und komm her. Dinge, die sie nicht konnten. Das war diesen Menschen von sich aus nicht möglich. Also was tun? Das ist das Einfachste, das es gibt. Da bleiben, bei Jesus bleiben. Er wird das tun, was du nicht kannst. Er hat längst getan, was wir nicht konnten. Und er wird weiter tun, was wir nicht tun können, wird heben und tragen und wird er retten. Denn wo sonst käme uns das Leben her? Wo sonst gibt es den Glaubensgehorsam? Wo sonst ist die Macht der Sünde besiegt? Wo sonst findet die Braut den rechten Ehemann, den Adonai? Und so auch du und ich. Es wäre uns in ihm ganz leicht, unsere leeren Blätter zu füllen. Es ist deswegen eine teuflische Sache, unser Verkomplizieren des stets allernächsten Schrittes, den Gott nicht nur verlangt, sondern auch selber fertig bereitet hat für uns. Fragen wir denn immer noch, sollte Gott so etwas Einfaches gesagt, gewollt haben? Oder lassen wir unsere Fußtapfen gerne einsinken in seine Tritte? Für fähig halten müssen wir ihn schon. Dann ist uns die Nachfolge leicht gemacht. Leere Blätter in unserem Lebensbuch, die gibt es nur, wenn wir nicht dafür halten, dass Gott so gerne gibt, dass er ein Vergelter ist denen, die ihn suchen. Leere Blätter, die bleiben, wenn wir nicht den nächsten so leichten Schritt tun im Vertrauen auf ihn. Überlegen wir doch bei uns selbst. Was hat Gott als ersten Schritt von uns persönlich gefordert, nachdem wir Gotteskinder geworden waren? War es einfach oder war es schwer, was von dir gefordert wurde? Sei ganz ehrlich. Für alle, die sich nicht erinnern können oder wollen, ich sag's euch, es war leicht. Mein allererster Auftrag war, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Was geheißen hat, lies das Wort Gottes, füll dich an damit. Das war gleichzeitig und automatisch mit seiner Verheißung verbunden aus Jesaja 12. Und ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils. Und das war absolut nicht schwer, sondern eine große Freude ist es bis heute. Es war überhaupt nie etwas schwer, was Gott verlangt hat, wenn ich darüber nachdenke, weder bei mir noch bei anderen. Denn alles, was schwer ist, das führt er selber aus. Ja, das hat er ja bereits getan. Alles, wo Großes zu überwinden ist, auch alles, was mit Sünde zusammenhängt. Was mir wie ein Klotz am Bein hängt, was mich hindert und behindert, den leichten Schritt zu tun, den er jetzt vor mich hinlegt, das ist nur meine Kompliziertheit, mein absichtliches Missverstehen, mein gewolltes Unverständnis, mein Unglaube, Das ist das Erbe des ersten Adam in mir. Das aber wurde von ihm mitgekreuzigt, mit Jesus. Und das folgende Wort gilt deswegen nach wie vor aus Hebräer 11. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Zum Problem wird vielen von uns dabei, dass wir nicht geworden sind wie die Kinder, dass wir nicht den Herrn suchen, sondern die Schwierigkeiten hochhalten, weil wir Sünder natürlich von der verkehrten Einstellung her kommen. Römer 6,4 sagt uns aber, wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und dieses neue Leben ist ein Leben als Gottes Kind, voller Vertrauen und Zuversicht. Der himmlische Vater Gott, der weiß ja sehr wohl, was er uns geben will und wie er uns führen will. Und Gott kann. Er kann sehr wohl. Er weiß ja, was kommt. Er sieht alles, vom Anfang bis zum Ende und darüber hinaus. Er sagt in Jesaja 42, siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Und im 4 Kapitel später, ich verkündige von Anfang an das Ende. Und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist, ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Sehen wir dazu noch auf ein Wort aus dem Römerbrief. Es ist genauso bekannt wie verkannt. In Römer 8,28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Nach dem Vorsatz berufen heißt, nach dem Vorsatz, den Gott in Christus gefasst hat, so steht es in Epheser 3,11. Ist jemand in Christus, dann ist er nach dem Vorsatz Gottes berufen. Dann dienen ihm selbstverständlich alle Dinge zum Besten, ohne Ausnahme. Das ist das wahre Wort Gottes, absolut sicher. Aber wie sieht das in unserem Alltag, in unseren Herzen aus? Wie oft erschrecken wir? Und wie sehr jammern wir und produzieren in der Folge nichts als leere Blätter, indem wir die Wahrheit des Wortes Gottes vermengen mit der alten Natur in unseren Herzen und nicht freudig aufschauen auf den Vollender unseres Glaubens. Wir reden zwar von Gottes Führung und freuen uns über dabei erreichte Annehmlichkeiten, weil etwas für uns zeitlich sehr gut gepasst hat, weil wir jemanden bestimmten getroffen haben, weil wir zur rechten Zeit die rechte Medizin erhalten haben, weil uns das befürchtete Unglück doch nicht getroffen hat und wir danken Gott dafür. Aber verhält es sich wirklich so, wie wir das sehen? Ist es so, dass wir etwas wünschten und befürchteten und die Sache traf ein, beziehungsweise wir wurden verschont? Und wir meinen, das sei eine Erhörung unserer Gebete? Ist es nicht vielmehr umgekehrt? Ist es nicht so, dass der unfehlbare Gott die ganze Zeit unser Geschick lenkt und ganz genau weiß und kommen lässt, was seinem Willen gemäß eintreffen soll und auch wird? Wir aber irren daran herum mit unseren Gebeten und sprechen zueinander von Erhörung. Aber ist es eine Erhörung, wenn Gott kommen lässt, was er längst beschlossen hat? Wenn er geschehen lässt, was uns zum Besten dient, wovon wir im Vorfeld ja noch gar keine Ahnung haben können? Ist es nicht oft so, dass er uns innerlich vorbereitet auf das, was kommt, beziehungsweise uns warnt, bevor er etwas tut? Und wir meinen glatt noch, wir hätten groß gebetet darum. Wir sitzen doch hier zusammen, weil wir das Wort Gottes hochschätzen und uns gegenseitig sagen, wir glauben. Aber es liegt nicht an unserem Glauben. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Vater hat für sein Kind ein Geschenk gekauft. Das Geschenk ist also schon da. Das kann auch die Gesundung und Heilung sein bei uns. Nun lässt der Vater bei dem Kind durch gezielte Worte, Gedanken oder Aktionen den Wunsch nach eben diesem seinem Geschenk entstehen. Er schürt den Wunsch. Wir verstehen, für den Vater ist es eine vollendete Tatsache. Dem Kind ist der Wunsch danach vom Vater erst unmerklich erweckt worden. Und um den noch zu verstärken, arbeitet der Vater noch mit einer verlängerten Zeitspanne. Das Begehren des Kindes danach, und es ist ein legitimes Begehren, intensiviert sich immer mehr. Da greift der Vater zu einer weiteren Maßnahme. Er lässt das Geschenk, das nun so begehrte, dem Kind scheinbar in weite Ferne rücken, wiewohl es für ihn selber so sicher ist wie nichts anderes. Das Kind gerät darüber in Zweifel, vielleicht sogar in Verzweiflung. Ihm schwindet das Gewünschte mehr und mehr aus der Erreichbarkeit. Alles sieht nun so völlig anders aus, als es ist. Ja, es scheint gar so, dass andere früher zu diesem Ziel kommen werden als das Kind, für das der Vater das Geschenk bereits sicher bestimmt und auch längst schon zur Verfügung hat. Ja, was wird dem Kind dabei vor Augen geführt? Es ist die eigene Wesensart, die Ungeduld, die Kompliziertheit, die Sünde des Unglaubens. Und das so lange, so intensiv bis zu jenem Zeitpunkt, den der Vater bestimmt hat. Und das alles geschieht nicht nur einmal im Leben, nicht nur mit einer guten Gabe von oben. Wichtiger als alles zu Empfangende für das Kind Gottes ist, dass dabei sein Vertrauen geschult und gestärkt wird, dass es die Güte und Treue und Souveränität des Vaters schätzen lernt und dass das Vertrauen in den Vater groß wird und bleibt. Das Kind muss im Vater festgemacht sein, im Glauben, nicht im Erbetenen. Und deshalb werden wir in viele Nöte und Bedrängnisse geführt, damit wir wegkommen von unserem komplizierten fleischlichen Wesen hin zum Geber, nicht zu den Gaben. Dabei kommt es so weit, dass sich Gottes Kinder als elend, als die Verlorensten hier auf Erden vorkommen. Gott arbeitet an uns aber vom Ende her und wir denken dabei umgekehrt. Darf ich an dieser Stelle fragen, wie mutet denn in der Passionsgeschichte der Umstand an, dass Barabbas freigelassen wurde und Jesus gekreuzigt wurde? Der Name Barabbas bedeutet Sohn des Vaters. Na, wie wirkt das auf unsere Logik? Und damit zurück zur Erziehung Gottes, die die leeren Blätter in unserem Leben verhindert. Ist das Kind, das Gotteskind, erst einmal durch viele Semester in Gottes Schule gegangen, ist das Vertrauen in den Vater endlich größer als alle eigenen Belange, Wünsche und Befürchtungen und Ängste? Und ja, man sieht ja, die Ängste kommen immer von unten. Dann haben wir im optimalen Fall gelernt, dem guten Vater im Vorhinein zu danken. Zu danken nämlich, bevor wir etwas erhalten haben, zu danken für alles, was immer der Vater vorhat bzw. vorhaben wird, weil alles, aber auch schon alles zum Besten dienen muss bei diesem herrlichen, himmlischen Vater. Wie denn steht im Psalm 50, 23, wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Alles andere gilt als Misstrauenskundgebung, als ständiger Misstrauensantrag gegen Gott. Alles andere stellt den himmlischen Vater als unglaubwürdig hin, ja sogar als Lügner. Und deshalb heißt es, solche können Gott nicht gefallen. Wer? Die ohne Glauben sind. Wenn es also im Wort Gottes heißt, das weiß ich, dass Gott für mich ist, dann ist das so. Wenn es heißt, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst, dann ist das so. Und wenn es heißt, er wird dich nicht verlassen noch versäumen, dann ist das so. Und wenn es heißt, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer, dann ist das so. Dann ist bewiesenermaßen von Anfang an nichts schwer. Weder der erste Schritt, noch der zweite Schritt im Glauben, noch alle folgenden Schritte. Weil seine Werke, weil diese Schritte von Gott bereitet sind. Uns plagt unser Misstrauen, unsere Befürchtung abzustürzen. Ja, aber warum? Weil wir Gott nicht vertrauen, weil wir Gott nicht zutrauen, dass sein Wort in der Tat wahr ist. Und weil und wenn wir hier nicht eins und eins zusammenzählen, nämlich wenn Gott die Wahrheit ist und wenn sein Wort die Wahrheit ist und weil Gott deswegen nicht lügen kann, ja, warum glauben wir ihm denn dann nicht? bleibt noch zu sprechen über den Zeitfaktor, den Gott bestimmt in unserem Leben, so wie bei Josef. 13 Jahre sind für Gott keine vergeudete Zeit unserer Erziehung. Christus ist ja der Anfänger unseres Glaubens. Er wird ihn auch vollenden, außer wir steigen vorzeitig aus. Und wenn, dann steige doch wieder ein. Da herrscht Freude im Himmel. Aber was ist mit den leeren Blättern in unserem Lebensbuch, die mitgehen ins Gericht? Ihre Werke folgen ihnen nach, heißt es doch, und damit auch die Versäumnisse. Deshalb gib du dir selber doch in Zukunft lieber den guten Rat, wenn du den Wandel in Gottes Werken weiter vor dir hast, für den nächsten Schritt. Sage dir Psalm 71, 16, ich gehe einher in der Kraft des Herrn, Herrn, ich preise deine Gerechtigkeit allein. Weil in eigener Kraft geht im Reich Gottes ja gar nichts. Und auch die Feiglinge bestehen nicht im Gericht, so steht es in Offenbarung 21. Gott sucht die Frucht bei uns. Das beweist sein ganzes Wort und Wesen, wie Matthäus 21 steht. Und als er einen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, ging er zu ihm hin und fand daran nichts als nur Blätter. Da sprach er zu ihm, nun soll von dir keine Frucht mehr kommen in Ewigkeit. Und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Ja, die leeren Blätter, was für eine fatale Sache. Da geht uns auch die Sache mit dem verdorrten Feigenbaum näher, nicht wahr? Gott führt uns aber treu und sicher über den Tod hinaus. Lassen wir unsere Tritte eingesenkt sein in seine Führung. Dann vermeiden wir den verderblichen Leerlauf. Wie Epheser 2,10 steht, wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße. Dann sprechen wir mit Eliezer, dem Knecht Abrahams. Eliezer heißt, mein Gott ist die Hilfe. Haltet mich nicht auf, sagt er, denn der Herr hat meinen Weg gelingen lassen. Lasst mich ziehen zu meinem Herrn. Amen. Amen.